Die drei Minken stürzten über das Feld, hielten plötzlich an, deuteten auf den Boden, wo sie etliches an Trümmern aufhoben und achtlos zur Seite warfen. Sie griffen nach einem Körper. Garth konnte es nicht genau erkennen. Er sah nur, wie die drei an dem Körper zerrten, ihm den Brustpanzer aus Okuan auszogen und diesen zusammen mit dem Helm in den Wagen warfen. Plötzlich hob einer der drei zwei goldene Karten nach oben. Die Sonne funkelte grell auf der blendenden Oberfläche. Garth hielt den Atem an. Das konnte kein Zufall sein. Er war fassungsloser Zeuge, wie diese schrecklichen Kreaturen seinen Freund Marleen gefunden und Dogas Karten an sich genommen hatten. Noch einmal durchsuchten sie den reglosen Körper, berührten seine Leiche mit ihren hässlichen, nackten Fingern. Nicht nur, dass sie das Schlachtfeld während der Totenwache aufsuchten, nein, sie berührten einen ehrenvollen Toten, sofern das auf Marleen überhaupt zutraf. So oder so, diese Minken waren abscheulich respektlos gegenüber allem anderen. Das schien jedoch eine Grundeigenschaft dieser Kreaturen zu sein. Auch das hatte Garth in der Schule gelernt. Selbst der verrückte Doga hatte einmal davon gesprochen. Garth zitterte am ganzen Leib, wagte jedoch nicht, sein Versteck zu verlassen. Unbewusst nagte er an seinen Krallen. Das tat er immer, wenn er nervös war. Marleen hatte ihn so oft damit aufgezogen. Garth starrte auf den Körper, den die drei achtlos wie Abfall hinter sich gelassen hatten. Dieser Abfall aber war ein Lebewesen, sein Freund Marleen. Und er würde ihn nie wieder aufziehen, ihn nie wieder necken oder ihm helfen. Garth fühlte eine erdrückende Schwere in seinem Herzen. Er hatte jemand Einmaligen verloren. Tränen rannen aus seinen Augen und blendeten seine Sicht. Die drei Minken gingen langsam weiter, wobei der erste wieder auf das Kästchen starrte. Auf ihrem wirren Weg hoben sie wie zuvor hier und da kleinere Mengen Okuan auf und waren irgendwann aus seinem Blickwinkel verschwunden. Garth wartete noch eine Weile, bis er sicher war, dass die Minken sich wirklich weit genug entfernt hatten. Jeder Tori war dabei unerträglich. Als er es nicht mehr aushalten konnte, verließ er sein Gesteck und stürzte auf den Körper nahe des Gona zu. Innerlich hoffte er inständig, dass es wirklich Marleen war, denn welcher Soldat würde schon mit zwei Kartleikarten in den Taschen auf das Schlachtfeld gehen? Er musste es einfach sein. Egal, ob tot oder lebendig, dann war wenigstens diese schreckliche Ungewissheit vergangen. Auf den Knien rutschend kam er neben dem Körper zum Stehen und drehte den vor ihm liegenden vorsichtig um. Sein Herz machte einen schmerzhaften Satz, als er in Marleens leere Augen sah. Einen deutlich größeren Satz machte es, als er Marleens Atmung spürte. »Marleen«, keuchte er, erhielt jedoch keine Antwort. Er legte seinen Kopf auf die Chitinbrust und lauschte. Marleens Herz schlug kräftig. »Marleen«, flüsterte er und verfluchte einmal mehr, dass er keine Seide spinnen konnte. Er versuchte, seinen Freund auf eher eigentümliche Weise in die Stadt zu bringen. Tote wurden normalerweise in Kokons gesponnen und gezogen, auch um sie nicht zu berühren. Garth aber war gezwungen, Marleens Körper anzuheben und auf seinen Klauen zu tragen. Andererseits, Marleen war ja auch noch nicht tot. Kaum 50 Pao war er gelaufen, als ihn die Kräfte verließen. Die Schmerzen in seinen Armen ignorierend, setzte er langsam einen Fuß vor den anderen. »Heda«, hörte er eine Stimme. »Die Minken«, dachte er entsetzt. Langsam drehte er sich um. Seine Erschöpfung war blanker Angst gewichen. Garth erblickte eine Gruppe der Kanatra-Stadtwache, die sich ihm schnell näherte. Die Totenwache war noch nicht beendet. Warum waren sie hier? »Was auch immer du da hast, lass es fallen, oder du wirst eine hohe Strafe riskieren«, rief ihm der offenkundige Anführer entgegen. Garth erkannte vier grobe Uktrai und drei hochgewachsene Ukrita, die ihn langsam mit gezückten Speeren und Schwertern umringten. Vorsichtig setzte er Marleen ab. »Ich habe nichts gestohlen.« Der Anführer kam auf ihn zu. »Sicher doch. Einen Toten bestehlen und entehren?« Mit dem Fuß stieß er gegen einen Teil von Marleens verbliebener Rüstung. »Nein, er lebt noch.« Garth sprang in einem unbedachten Moment zwischen seinen Freund und den Uktrai, als könne er etwas ausrichten. Dieser wich tatsächlich zurück. »Was?« Er senkte seine Waffe, blickte auf den Körper am Boden und beugte sich zu ihm hinunter. »Großer Bodan«, rief er den Namen des ersten Königs der Uktrai aus, als er den Atem des Jungen spürte. Mit entschuldigenden Blicken sah er zu Garth auf. Er muss sofort zu einem Heiler. Als Marlene endlich die Augen öffnete, hatte sich die Sonne bereits hinter die hohen Berge an der Landesgrenze zurückgezogen. Sein Kopf steckte in einem dicken Verband, der es ihm unmöglich machte, sich zu rühren. Auch sein Arm war mit Seide und Schienen fixiert. Ansonsten war er glimpflich davongekommen. Allem Anschein nach war er von einem Trümmerstück getroffen und darunter begraben worden. Dank seiner Rüstung hatte er den Aufprall überlebt und keine inneren Verletzungen erlitten. Garth hatte am Kokon gesessen und gewartet, seit es die Heiler ihm erlaubt hatten. »Die Karten«, versuchte Marlene zu sagen, als er Garth erblickte. Sofort griff er mit seiner gesunden Kralle an die Stelle, wo er sie aufbewahrt hatte. Garth stand auf und legte vorsichtig seine Klauen auf Marlenes. »Sie sind nicht da.« »Aber ich habe sie doch gefunden«, er versuchte seinen Freund anzusehen. Garth richtete seine Fühler auf. »Ja, das hast du«, er festigte den Griff um Marlenes Klauen. »Marlene, hör zu, Alerus ist dir auf das Schlachtfeld gefolgt.« Langsam erwachten die Erinnerungen in Marlenes Gedanken. »Oh nein, ein Gona!« Garth bewegte bestätigend seine Fühler. »Ja, du hast überlebt.« Er schluckte und Tränen sammelten sich in seinen Augen. »Alerus nicht.« Marlene starrte ihn an und hielt die Luft an, während aus Garths Augen förmlich die Tränen stürzten. Beide Freunde sahen sich lange Zeit schweigend in die Augen. »Er wollte dich retten«, flüsterte Garth stockend. Marlene schloss seine Augen und sein Körper sackte schließlich in sich zusammen. In all den Dehana hatte er seinen Bruder, der sich immer als Vaterersatz aufgespielt hatte, nie gebraucht. Wie oft hatte er sich davongestohlen, versteckt und ihn angelogen, damit Alerus sich keine Gedanken machen musste oder ihn aufhielt. Auf dem Weg nach Kanatra hatte er Garth vorgeschlagen, sich nachts davonzumachen und Alerus im Wald zurückzulassen. Garth war dagegen, da es zu gefährlich war. Dreien konnte selten etwas passieren, aber einem allein? Alerus hätte etwas zustoßen können. Marlene bewunderte seinen gefühlten Bruder schon immer für seine Weisheit. Er erwiderte den Griff ein wenig fester und war gerade unendlich dankbar, dass er da war. Garth legte nun auch seine andere Klaue auf das Gemisch aus Krallen. »Es tut mir leid«, flüsterte er. Beide hielten so stark ihre Hände, dass es schon schmerzte. Keiner sprach. Marlene weinte auch nicht, nur sein flacher Atem war zu vernehmen. Die Nacht legte sich finster und sternenlos über Kanatra. Es regnete ein wenig. Auf Darotar regnete es nie besonders viel. Die auf das Satarium fallenden Tropfen hüllten den Raum wie mit einer hypnotischen Musik ein. Garth hatte sich keinen Pevi von Marlenes Seite bewegt. Irgendwann waren beide eingeschlafen, wobei er sich mit dem Kopf auf den Kokon gelegt hatte und Marlenes Herzschlag verfolgte. Ein leichter Stoß ließ ihn aufwachen. »Garth«, flüsterte Marlenes Stimme. Er öffnete seine Augen und blickte in das Gesicht, das ihn schon sein ganzes Leben lang begleitete. »Ja? Hat er mich gerettet?« Garth richtete sich auf und sah ihn an. »Ich fürchte nicht.« »Aber wie kam ich hierher?« Garth senkte die Fühler. »Als ich ihn bei der Totenwache entdeckte, begann ich überall nach dir zu suchen, zuletzt auf dem Schlachtfeld.« Kurz berichtete er von den Minken und den Karten, die ihn zu ihm geführt hatten. »Dann haben diese Minken jetzt diese Karten?« Garths Fühler bebten. »Ja.« »Dann war alles umsonst?« »Das ist nicht mehr wichtig. Alerus hatte von Anfang an recht. Wir hätten das niemals tun sollen.« »Heda entschuldigt«, erklang eine Stimme. »Mein Name ist Bosa.« Garth blickte sich um und sah dem Uktrai in die Augen, der ihn und Marlene auf dem Schlachtfeld gefunden hatte. »Heda«, begrüßte Garth den kräftigen Uktrai. »Ich wollte gerade nach euch sehen und habe somit anhören dürfen, wie du Plünderer beobachtet hast.« Garth sah kurz auf Marlene, dann wieder auf Bosa. Ja, sie haben Okwan gesammelt. Bosa verzog seinen Mund, wobei seine Hauer besonders kräftig hervortraten. Ja, sie wissen von unserer Totenwache, nutzen die Zeit, die sie haben. Sie sind ehrlose Kreaturen. Es sind Minken, flüsterte Garth. Minken? Bosa hob seine Fühler. Bist du dir sicher? Garth zuckte bedrückt mit den Fühlern. Kannst du mir mehr berichten? Bat Bosa. Garth verneinte. Ich habe sie nur aus sicherer Entfernung gesehen. Ich hatte Angst, dass sie mich töten. Bosa beugte sich herunter. Natürlich. Aber bitte versuche dich an so viel wie möglich zu erinnern. Das ist sehr wichtig. Garth sah wieder auf Marlene. Sie waren groß, verhüllt mit Kapuzen und Gewändern. Hatten sie irgendwelche Erkennungsmerkmale oder gar Abzeichen? Nein, warum? Bosa seufzte. Wie ihr sicher wisst, gibt es verschiedene Königreiche, die jeweils für sich gegen die Gona kämpfen. Jeder will der Stärkere sein. Für größere Städte ist es wie ein Wettkampf, da die ganz andere Mittel haben als wir. Bosa sah aus dem Fenster. Und so bestiehlt jeder den anderen. Er setzte sich zu den beiden und ächzte. Kanatra ist seit vielen Dehana Opfer etlicher Räubereien. Er sah Marlene an. Deshalb brauchen wir jeden für die Stadtwache, den wir bekommen können. Sein stachliges Kinn deutete aus dem Fenster. Hinter den Bergen nahe dem Fluss liegt das Königreich Kefa. Dort gibt es eine alte Minkenstadt, fast 4 Dehana-Tan alt. Seit etwa 10 Dehana ist sie wieder bewohnt, von Minken und Rekmen, und es werden jeden Tag mehr. Ja, sie sind in Richtung der Berge gegangen, erinnerte sich Garth, als er noch einmal darüber nachdachte, was er auf dem Schlachtfeld gesehen hatte. Verstehe. Bosa verschränkte seine knochigen Klauen. Sie sind die schlimmsten Räuber, verändern das Land, nehmen unseren Lebensraum, unsere Nahrung. Sie wachsen wie damals vor dem Krieg. Wir wissen nur sehr wenig über ihre Stadt. Sie nennen sie Minnesota. Uktrai und Ukrita sind dort nicht willkommen. Sie sammeln sich dort, als würden sie auf etwas warten. Aber warum, wenn doch alle gegen die Gona kämpfen? Kefa möchte kein Bündnis. Es möchte uns beherrschen. Wir haben die Gleiter, die stärkste Waffe gegen die Gona. Ich hätte gedacht, dass die Minken keine Probleme mit den Gona haben. Bosa schwang unsicher seine Fühler. Nun, die Stadt ist zu weit weg, als dass wir jemals einen Angriff der Gona auf Minnesota gesehen haben. Aber diese Monster werden wohl auch ihnen zusetzen. Langsam löste er seine Klauen voneinander, wobei er ein schabendes Geräusch machte. Aber es ist ruhig geworden um Kefa. Vor einem Dehan noch waren seine Leute überall. Sie planen etwas, etwas sehr Großes. Bosa berührte Garth leicht an seiner Schulter. Beschreibe mir diese Minken so genau wie möglich. Wenn sie als Reisende zurück nach Kanatra kommen, können wir sie vielleicht dingfest machen, um herauszufinden, was Kefa vorhat. Garth straffte die Fühler. Nun, zwei waren deutlich kleiner als der Anführer. Der war sehr groß, mit heller Haut und ebenso hellem Fell auf seinem Kopf. Er ging aufrecht, ähnlich wie ein Gewahrmen, nur so, als würde er balancieren. Außerdem trug er ein Kästchen mit sich. So haben sie überall das Okwan gefunden. Bosa griff nach seinem Gürtel und zog ebenfalls ein solches Kästchen hervor. »So etwas?« Garths Fühler zuckten. »Ja, ich glaube, das war es.« »Damit findet man Dinge.« Metalle und mehr. Es zeigt die Richtung an, in die man gehen sollte. Bosa tippte darauf. Die Minken haben es vor sehr langer Zeit hergebracht. Und die anderen beiden, setzte Garth fort. Nun, der Kleinste ging immer gebückt, als habe er ein lahmes Bein. Der Dritte war der Dickste und trug ein metallenes Gerät auf seinem Rücken und eine Lanze in den Händen. Ich glaube, die kenne ich, warf Marlene ein. Ich habe sie gesehen. »Was?« Bosa wechselte den Blick zu dem Verletzten. »Vor dem Angriff waren sie in der Waffenschmiede«, erklärte Marlene. Bosas Fühler streckten sich kerzengerade in die Luft und er stand auf. »In der Schmiede?« Marleen richtete sich auf. »Sie haben eine leuchtende Maschine benutzt.« Seine gesunde Hand deutete auf das Gerät in Bosas Klauen. »Größer als das.« Bosa winkte ab und steckte das Gerät ein. »Du musst dich irren. In Carnatra gibt es solche Maschinen nicht mehr.« Marleens Fühler stellten sich kerzengerade auf. Es war verborgen im Schmelztiegel. Es leuchtete und blinkte. Bosa sah sich um und senkte seine Stimme. »Kannst du mir das zeigen?« »Sicher.« Eine kleine Delegation von Uktrai und Ukrita begleitete Marleen und Garth in die Waffenschmiede bis in den Raum, wo Marleen wenige Ma'ugi zuvor die Diebe beobachtet hatte. Er deutete auf einen Hebel und erklärte, wie man ihn ziehen musste. Dann zeigte er auf die Klappe, die sich daraufhin öffnete. Als die Maschine mit ihren blinkenden Knöpfen auf der Glasscheibe zum Vorschein kam, stand in ihren Gesichtern das blanke Entsetzen. »Das ist eine Rekmin-Maschine. Aber wie kommt die hierher?« Ein älterer Ukrita näherte sich. »Ich könnte meinen Vater fragen, er ist ein Gewamin.« Bosa aber lehnte ab. »Nein, das ist nicht nötig. Je weniger davon wissen, desto besser für alle. Lasst es, wie es ist. Verbergt hier ein paar Wachen. Wenn unser Feind erneut auftaucht,« er sah sich um, »das wird er tun, und dann schlagen wir zu.« »Was macht dich so sicher, Herr Bosa?« fragte der Ältere. Bosa schob die Maschine zurück in den Schmelztiegel. »Dieses Gerät dient der Kommunikation und Koordination. Es benötigt ein Gegenstück, das man meist in einer Katlei findet.« Er sah sich in der Runde um. »Und da unsere Katlei seit mehreren Dehana zerstört ist, muss sich dieses Gegenstück nicht weit von hier befinden.« Er sah sich zu Marleen um. »Das hast du sehr gut gemacht, Soldat. Ich werde deinen Lohn und deine Ration erhöhen. Nun geh und ruhe dich aus.« Garth saß auf der runden Spitze des Hevdo. Die Aussicht war überwältigend, doch stand ihm der Sinn nach vielem, aber ganz sicher nicht nach der Aussicht. Die Offiziere der Stadtwache hatten ihn wieder allein gelassen und beratschlagten nun irgendwo in einer geheimen Kammer, was zu tun sei. Sie verfluchten die Minken, wünschten sie dorthin zurück, woher sie vor langer Zeit gekommen waren. Das anzugehen war das Ziel, wie Bosa deutlich machte. Garth hatte nur so viel erfahren, dass man vermutete, dass sich das Gegenstück zu der entdeckten Maschine irgendwo in Minnesota befinden musste. So konnten die Minken jederzeit erfahren, was in Carnatra vor sich ging. Ideal für Raubzüge und Angriffe. Nun galt es, einen fähigen Soldaten zu finden, der im Zweifelsfall auch entbehrlich war, um das Gegenstück zu vernichten. Zudem musste es ein Ukrita sein, der einem Gewamin bzw. einem Rekmin ähnlich sah, um sich möglichst unauffällig bewegen zu können. Sofort kam Garth der Gedanke, diese Aufgabe zu übernehmen. Bosa aber lehnte mit einem respektvollen Lächeln ab, bedankte sich aber noch einmal für die Hilfe, ehe er die Tür der Geheimkammer vor Garths Augen mit Seide verschloss. Seitdem saß er auf dem Hevdo und verstand die Welt nicht mehr. Wie waren sie hier nur hineingeraten? Von der Friedlichkeit ihres Dorfes, in dem sie selbst zu den Unruhestiftern gehörten, hier und da ein wenig stahlen oder einfach nur die Nachbarn neckten, wären sie ihre Jugend genossen, waren sie hier in den Krieg nach Carnatra geraten. Alirus war tot. Er, Garth, müsste jetzt im Gefängnis sitzen, was er nicht tat. »Würde ich nur«, sagte er zu sich selbst. Er konnte von hier oben sogar den Gona sehen, der draußen auf dem Schlachtfeld von den Soldaten in kleine Stücke geschnitten wurde. Ein besiegter Gona versorgte das Militär nach seinem Tod mit unfassbar vielen Rohstoffen, hatte man ihm gesagt. Sein Blick glitt über die Straßen. Wie jede Siedlung war auch Carnatra rund um das Hevdo entstanden. Er zählte die Straßen, die sternförmig nach draußen führten, bis sie sich ins Land verliefen. Es gab keine Mauer, keine Zäune. Kein Uktrai benötigte derlei Unsinn. Garth hätte längst eine Mauer errichtet, dann könnten auch irgendwelche Minken oder Rekmen nicht mehr unbehelligt da unten herumschleichen. Garth kaute an seinen Krallen und sah auf die Berge am Horizont, wo die Stadt der Minken stehen sollte. Unfassbar. Seine Mutter hatte immer erzählt, dass Minken ausgestorben waren, nachdem sie sich in Gewamin und Rekmen gespalten hatten. Auf der anderen Seite kannte jeder die Legende, dass Minken nicht alterten und unsterblich waren, solange man sie nicht tötete. Garth dachte an seinen Großvater. Er hatte sich entschieden, ein Gewamin zu sein und auf das Geschenk der Unsterblichkeit verzichtet, als er sich den Uktrai anpasste, um gemeinsame Nachkommen hervorzubringen. Für diese Welt, für die Ukrita, für ihn. Vollkommen selbstlos. Garth fragte sich, welche Überwindung es gekostet haben mochte, eine so weitreichende Entscheidung zu fällen. Aber die Gewamin taten es so einfach, wie er Dogas Karten genommen hatte. Sein Zellengefährte hatte versucht, Garth alles zu erklären, doch jetzt erst verstand er, was Doga gesagt hatte. In der Stadt breiteten sich die Minken wieder aus. Das durfte nicht noch einmal passieren. Die Hinterlassenschaften der Minken und alles, was mit ihnen zu tun hatte, mussten verschwinden. Und Darotar ginge es bald wieder besser. Der Planet würde sich regenerieren und die natürlichen Ressourcen würden endlich wieder für alle reichen. Garth musste dafür einfach nur die beiden Karten in die Sendeanlage in der Katlei einführen. Es klang so einfach. Hatte Doga von dem hier gewusst? Von den Minken, dass sie sich zusammenrotteten? Hatte er deshalb diese Botschaft vorbereitet? Er sprach immer davon, Darotar retten zu wollen. Langsam hoben sich Garths Fühler. Wenn diese Nachricht an Dogas Heimat etwas bewirken konnte, dann musste er es tun. Er sollte es wenigstens versuchen, diese Welt zu ändern. So wie sie war, konnte es nicht weitergehen. Er überlegte, Bosa davon zu erzählen. Ihm zu erklären, dass er den Schlüssel in den Klauen hielt. Würde man ihm glauben oder ihn nur auslachen, wie es der Risprik in Padan getan hatte? Alerus hatte daran geglaubt, nachdem Garth erzählte, was Doga alles sagte. Alerus war in der Schule sehr aufmerksam gewesen und wäre heute sicher ein guter Schmied, wenn er seine Ausbildung nicht aufgegeben hätte, um auf Marleen zu achten. Er hatte nie ein Wort des Grolls verlauten lassen, hatte seinem Bruder immer beigestanden und am Ende auch ihm. Garths Fühler reckten sich weit hinauf. Alerus sollte nicht umsonst gestorben sein. Seine Augen suchten die Berge. Hinter ihnen lag also die Stadt Minnesota und Dogas Karten. Er würde Bosa um das Gerät bitten, um, wie die Minken auf dem Feld, die Karten wiederzufinden. Mit einem Satz sprang Garth auf und hangelte sich die Wand hinunter ins nächste Fenster. Der ältere Uktrai ging langsam den Korridor entlang. Garth folgte einen Schritt hinter ihm und verstand die Antwort des Alten nicht. Bosas Meinung hatte sich nicht geändert. Garth fragte sich, ob er nicht genug Entschlossenheit gezeigt hatte, was Bosa zu ahnen schien. »Du glaubst, etwas falsch gemacht zu haben?« Der Alte sah sich ein wenig mitleidig nach dem Jungen um, trotzte aber weiterhin den flehenden Augen. Garth erkannte an seinem Blick, dass er an seiner Entscheidung festhielt. »Das hast du nicht. Ich wäre stolz, eines Tages einen Offizier der Wache aus dir machen zu dürfen.« Dass Bosa sich diesen Wahnsinn überhaupt ein zweites Mal angehört hatte, lag daran, dass Marleen und Garth ihm die geheime Maschine gezeigt hatten. Er war dankbar und respektierte sogar den Mut des Jungen. Dieser Kampf aber war das Werk erwachsener Uktrai, und seine Aufgabe war es, sich der Sache anzunehmen. »Du bist zu jung und unerfahren, sie werden dich sofort töten. Kein Tiri wirst du überleben.« »Aber sagtest du nicht, dass dort auch Ukrita leben?« Sie gingen an einigen hohen Fenstern vorbei, die einen Blick auf die Stadt zuließen. Die Monde warfen violette Schatten über die hohen Mokdan-Bauten, die kaum beleuchtet in den Himmel stachen. Bosa blieb einen Moment stehen, dann sah er sich nach Garth um und hob seine Klauen. »Keine Kinder. In Minnesota werden Kinder ausschließlich von Minken gezeugt. Die wenigen Ukreter, die dort Einlass erhalten, sind Verstoßene, die sich mehr als Rikmin betrachten. Er sah Garth einen Augenblick an. »Wärst du einige Dehana älter, würde ich deiner Bitte wohl entsprechen.« Es folgte ein Lächeln. »Aber schließe dich uns an wie dein Freund Malin. Du hast das gewisse Etwas.« »Die Ausbildung zu einem Offizier dauert viele Dehana, eines Ma'uk. Aber bist du einer von uns?« Garth sah ihn leicht verständnislos an. »Aber wieso? Ich bin schon jetzt ein erfahrener Kletterer. Ich kann höher und weiter springen als jeder in meinem Dorf. Ich bin unsichtbar und schnell.« Zum Beweis sprang er mit einem Satz an die Wand, kletterte weiter hinauf, verbarg sich in einer schattigen Ecke, von wo aus er in die nächste Nische auf der gegenüberliegenden Wand sprang. Er krabbelte an der Decke entlang, machte einen Satz und landete direkt hinter Bosa. All dies dauerte nur wenige Tiri, einen Atemzug lang. »Beeindruckend«, sagte der Alte ehrlich. »Das kann wahrlich nicht einmal der Beste der Garnison.« Bosa führte Garth ins Satarium. »Unterstütze deinen Freund, damit er bald wieder gesund wird. Ukrita wie euch können wir wirklich gebrauchen.« Leise gingen sie durch den großen runden Raum. Rotes Licht schimmerte zur Entspannung und Klickgeräusche hallten wie der Regen von den Wänden wieder. Malin schlief nicht. Seinen Kopfverband hatte man ihm bereits abgenommen. Er hörte die Schritte und blickte aus seiner Kokonöffnung. »Heda, Meister Bosa!« »Garth«, begrüßte er sie. »Ich überlasse ihn dir, Soldat.« Bosa schob Garth vorsichtig an Malins Kokon. »Sorge dafür, dass er Nahrung und ein Kokon bekommt. Ihr habt es beide verdient. Aber lasst ab von eurem Plan.« »Plan?« Garth lächelte ein wenig. »Ich bin der Meinung, dass wir ungesehen in Minnesota eindringen, die Gegenmaschine und unsere Karten finden könnten.« Malin lachte. »Sicher. Und?« »Herr Bosa glaubt nicht daran.« Malin sah ihn an. »Wir sind die allerbesten Diebe in ganz Panada.« »Diebe?« Bosa sah ihn an. »Als Soldat der Stadtwache bekämpft man Diebe.« Er verzog den Mund. »Habe ich mich in euch getäuscht?« Garth stellte sich zwischen Malin und Bosa. »Nein, nein, zugegeben, wir haben früher einiges falsch gemacht. Aber jetzt...« Er deutete aus dem Fenster. »Sieh, was da draußen los ist. Wir können helfen, wenn wir Dogas Karten finden.« »Doga?« Bosas Zweifel stiegen. »Er ist ein Gewamin, ein Offizier, ein sehr, sehr alter. Er hatte diese beiden Nachrichtenkarten und sagte, dass er ganz Darota retten könnte, wenn wir die Botschaft in seine Heimat senden.« Bora sah erst den einen, dann den anderen an. »Warum sollten sie lügen?« »Erzähle mehr darüber.« Der Flug mit einem Gleiter war etwas völlig anderes als mit dem Anzug nach einem kräftigen Sprung. Diese Maschinen wurden Hami-Fee genannt, direkt nach ihrem Konstrukteur. Man musste weder auf die Aufwinde achten, noch war es erforderlich, rechtzeitig seine Position zu ändern. Eine Dampfmaschine trieb das Hami-Fee in den Himmel und hielt es dort. An seinen breiten Schwingen und der langen Spitze drehten sich drei zusätzliche Flügel. Der Pilot, der sich als Desai vorgestellt hatte, erklärte unterwegs, wie diese Konstruktion das Hami-Fee vorwärts zog. Dass die Flügel aufgrund der Geschwindigkeit auf der Luft lagen, konnte Garth dem Uktrai selbst erklären. »Seid ihr soweit?« fragte Desai irgendwann. Malin den Arm in einer bewegungsfähigen Schiene knüpfte noch an seinem Anzug. »Ich bin noch nie von so hoch gesprungen.« »Ich kann nicht tiefer gehen«, erklärte Desai. »Die Stadt hat Abwehranlagen für alles Erdenkliche.« Garth sah aus dem kokonähnlichen Konstrukt. Wie die Sterne am Himmel erhoben sich vor ihnen die Häuser Minnesotas. Die Stadt war von ihrer Größe mit ihren Bauten und Formen so völlig anders als alles, was die Jungen jemals im Leben gesehen hatten. Sie glänzte, leuchtete und war von unglaublich glatter Struktur. Das Einzige, was sich ähnelte, war die Höhe der Häuser, auch wenn diese nicht wie die Bauten der Uktrai unten breit begannen und oben schmal endeten. Außerdem waren diese Gebäude allesamt weit höher als jedes Hifdo, von dem jemals jemand gesprochen hatte. Die grellen Lichter spiegelten sich an den glänzenden Oberflächen der Türme aus Glas und Oquan. Fast alle Türme waren in verschiedenen Höhen mit gläsernen Brücken verbunden, die ebenso hell erleuchtet waren wie die Häuser selbst. Eine große Mauer, so hoch wie ein Berg und von riesigen, sich selbstständig bewegenden Maschinen bewacht, war um ganz Minnesota errichtet. Weit größere Flugmaschinen, gegen die ein Gleiter der Stadtwache wie ein Insekt wirkte, schwebten hoch über den Türmen und schienen die Stadt zu bewachen. »Ihr müsst jetzt springen!« »Näher komme ich nicht heran«, erklärte Desai und zog den Gleiter in einem hohen Bogen weit von der Stadtmauer zurück. Garth nahm das Sprechgerät, das er von Bosa erhalten hatte, und testete seine Funktion. »Und du kannst uns hören?« »Sicher. Es ist Minkenwerk. Das funktioniert immer.« In seiner Stimme klang Groll mit. Er sah die beiden kurz an. »Bleibt in der Nähe dieses Turms dort und ich kann euch überall hören. Oder sprecht mit mir über die Katlei der Stadt.« Er sah noch einmal zu Garth. »Du hast die Karte von Herrn Bosa?« Garths Fühler bestätigten, dann sprang er. Der Sprung war das geringste Problem. Zusammen mit Marlene war er schon von Klippen gesprungen, als sie gerade 7 Dehaner alt gewesen waren. Nun, aus einem Gleiter zu springen, war etwas völlig Neues und Aufregendes zugleich. Sie vergaßen für diesen unendlich wirkenden Moment des Sturzes alles, was um sie herum geschah. Die Gona, Doga und sogar Alirus. Es war fast wie damals, als sie zum ersten Mal von der Klippe gesprungen waren. Unsichtbar wie Schatten stürzten sie lautlos zwischen den gläsernen Türmen der Stadt. Es war ihnen trotz ihrer Fähigkeiten nicht möglich, den Boden zu sehen. Über ihre geheime Zeichensprache bedeutete Garth seinem Freund, welches Dach er für die Landung ausgewählt hatte. »Wie geht es deinem Arm?«, fragte er, nachdem Marlene neben ihm gelandet war und sie ihre Gleitanzüge wieder um die Körper gelegt hatten. »Kein Problem«, erwiderte Marlene, ließ sich aber am geschienten Arm helfen. Garth Fühler zitterten. »Gut.« Er nahm das Gerät aus Bosas Kokon an seinem Bauch. Bosa hatte die wichtigsten Daten voreingestellt und das Nötigste erklärt. Das Gerät sollte Garth zu einer baugleichen Maschine führen. Dummerweise blinkte es auf dem kleinen Bildschirm wie ein Sternenhimmel. »Wieso gibt es hier so viele Gegenmaschinen?«, fragte Marlene, als er ebenfalls auf das Kästchen blickte. »Ich denke nicht, dass das Gegenmaschinen sind.« Garth nahm das Gerät und hielt es so, dass er immer direkt auf ein Gebäude schaute. Der kleine Schirm zeigte die Punkte exakt zu den Gebäuden an. »Das sind andere Maschinen, die ähnlich funktionieren.« Er deutete um sich herum. »Diese Minken haben Dinge gebaut, die weit über die der Uktrai hinausgehen. Selbst ihre Gleiter brauchen weder Propeller noch Dampf.« Marlene sah in den Himmel, dann über die Dächer der Stadt. »Aber wie sollen wir so die richtige finden?« Garth lächelte. »Ich habe eine Idee.« Er drückte auf einen Knopf. »Herr Bosa hat mir gezeigt, wie man dieses Ding benutzt. Es kann nicht nur zeigen, sondern auch suchen.« »Und das bedeutet?« »Die Karten von Doga sind doch aus Gold. Etwas, was es auf Darotar nicht gibt.« Er wählte die Einstellung für Gold, wie Bosa es ihm gezeigt hatte, und bestätigte die Suche. Die Zahl der Funde war deutlich geringer. Die Katleien wurden damals von den Minken errichtet. Die Karten haben nur dort Sinn. Also, wo werden sie dann aufbewahrt? In der Katlei natürlich, erkannte Marlene. Und wo vermutet Herr Bosa die Gegenmaschine? Marlene grinste. Du bist ein Genie. Garth erwiderte, ganz genau. 4 Dächer weiter richtete Garth das Suchgerät erneut aus. Hier und da erglomm irgendwo eine einzelne Karte, das Hauptaugenmerk der beiden aber lag im Zentrum, wo es förmlich glühte. Dort musste es Unmengen an Gold geben. Mit 2 weiten Sätzen über die Dächer der Minkenstadt standen sie vor einem besonders hohen Gebäude. »Das sieht wichtig aus, es könnte die Katlei sein.« Marlene sah hinauf und erkannte einige besonders seltsame Gebilde auf dem Dach. »Hoffen wir, dass es nicht das Hivdo ist.« Garth schwenkte seine Fühler. »Glaubst du, dass Minken so etwas auch haben?« »Warum sollten sie nicht?« »Es sind immerhin Minken.« Er setzte an, sprang und krallte sich in das Gestein des Gebäudes gegenüber. Marlene folgte ihm. Sie mussten vorsichtig klettern, da ihre Widerhaken weder in Glas noch in Minkenmetallen Halt finden konnten. Es war ein beschwerlicher Aufstieg, der wieder einmal Seide verlangt hätte. Als sie das Dach erreicht hatten, mussten sie zu Atem kommen. »Wie spät mag es sein?« Marlene gähnte. »Wir haben noch gut 3 Toro Zeit, ehe der neue Ma'uk beginnt.« Er nahm das Gerät und stellte es wieder so ein, wie Bosa es vorbereitet hatte. »Eine Maschine wie in der Schmiede gibt es hier ebenfalls, nicht weit von hier.« Marlene sah sich um. »Aber wie kommen wir hinein?« Garth hob seine Krallen durch das Glas. Marlene sah ihn fragend an. »Wenn wir es zerstören, wird das die Wachen rufen.« Garth grinste. »Nicht, wenn wir es leise machen.« »Heute schon gegessen?« »Nein.« »Na dann?« Im Inneren der Kattlei waren die Türen aus Holz oder Glas keine Hindernisse für so fähige Diebe, wie sie es waren. Bosa hatte sie davor gewarnt, den Boden zu berühren oder feine rote Lichtlinien zu durchqueren. Das Gerät in Garths Klauen zeigte nicht nur die gesuchte Maschine, sondern auch die umliegenden Räume und führte sie schließlich in einen runden Raum, der von oben bis unten mit bunten und blinkenden Fenstern vollgestellt war. Jedes einzelne hatte große Ähnlichkeit mit der Maschine, wie sie Marlene in der Schmiede gesehen hatte. Das muss es sein. Garth nickte ihm zu und aktivierte die Sprechverbindung zu Desai. Wir haben die Maschine gefunden. Gut. Nehmt nun das 2. Gerät, das Herr Bosa euch gegeben hat. Garth nickte und entnahm dem Kokon ein kleines, rundes Stäbchen, das Kopiergerät. Garth aktivierte es, wie Bosa es ihm gesagt hatte. Langsam ging er auf die Maschinen zu und blickte über die Felder auf der gläsernen Platte, wo mehrere Schriftsymbole der Minken wie aus dem Nichts leuchteten. Setze es in den Einlass. Garth strich mit den Klauen über die gläserne Fläche. Hier ist nichts. Da muss etwas sein. Jede dieser Maschinen hat einen. Garth, hier drüben. Marlene deutete in 2 Pao-Höhe auf den runden Einlass. Wir haben es. Garth kletterte die Wand hinauf und steckte das runde Stäbchen in die passgerechte Einkerbung. Bosa hatte ihm das Ding mehrmals erklärt und auch gezeigt, wie er es einstecken musste. »Denk daran, erst den Knopf zu drücken, wenn das Licht grün leuchtet«, erinnerte Desai. Garth nickte leicht, drückte dann den Schalter auf der Oberseite und wartete. Das Glas vor ihm verlor seine hellen Felder und listete eine Reihe von Buchstaben auf. Die meisten Schriftarten kannte er. »Ja, ich sehe es.« Er deutete mit dem Finger auf den Namen Kanatra. Bosa hatte ihm zuvor gesagt, dass sie danach suchen mussten. Schon seit einer Weile hatte Bosa befürchtet, dass die Zerstörung der Kattlei kein Zufall war. Durch sie würden die Gespräche aus der Schmiede mit dem vermuteten Empfänger in Minnesota irgendwann bemerkt werden. »Sie haben wirklich Kontakt zu Kanatra?« Er blickte Marlene an. »Die Gegenmaschine ist eine von diesen hier.« »Sehr gut«, sagte Desai über das Sprechgerät. »Wenn das Licht blau leuchtet, drücke den 2. Knopf auf dem Speicher und nimm ihn wieder an dich.« Garth nickte und beobachtete das grün glimmende Stäbchen. »Was ist mit den Karten?« fragte Marlene leise und sah auf die umliegenden flimmernden Scheiben. Garth griff in den Kokon, nahm das Gerät und stellte es wieder auf Gold ein. »Es befinden sich 100 von Karten hier ganz in der Nähe.« »Wo?« Marlene schaute in die Richtung, in die Garth deutete, aber dort befand sich nur eine glatte Wand. »Der Eingang muss auf der anderen Seite sein.« Garth sah auf das Stäbchen, das noch immer grün leuchtete. »Beeilen wir uns.« Sie trennten sich und krabbelten an den Wänden und der Decke, ungesehen von den automatischen Systemen, durch den schmalen Gang rund um den Raum, in dem sie sich eben aufgehalten hatten. »Desai an Garth, seid ihr soweit?« »Ein Moment noch.« »Könnt ihr die Maschine zerstören?« »Warte.« Garth traf auf eine Wand, suchte sich einen schattigen Platz und aktivierte das Kästchen in seinen Klauen. Die Karten waren dahinter, doch es schien kein Weg hineinzuführen. Er hoffte, Marlene würde einen Weg finden und kehrte zurück in den ersten Raum. Dort war das Röhrchen bereits blau. Schnell kletterte er die Wand hoch und steckte es in den Kokon. Gas, was passiert da bei euch? Hörte er Desais Stimme über das Sprechgerät. Garth entnahm nun dem Kokon die beiden winzigen Zünder, die ihm Bosa mitgegeben hatte. Desai, es sind hier sehr viele Maschinen. Ich denke nicht, dass wir viel Schaden anrichten. Er blickte wieder zu der Wand und der Tür, die sie aufgebrochen hatten. Einen Raum weiter stehen noch mehr Maschinen. Es sieht aus, als sei es die Hauptkartlei. Ein leises Kratzen näherte sich ihm. Garth kannte die Schritte von Marlene, wenn diese an den Wänden entlang lief. »Kein Eingang«, erklärte dieser, als er den Raum wieder betrat. Garth legte seine Kralle an das Sprechgerät, als Desai wieder das Wort ergriff. »Zündet dort die Bomben, der Schaden sollte sich ausbreiten.« »Wir kommen aber nicht hin. Ihr seid doch Diebe.« Garth seufzte, »wir finden keine Tür.« Aus dem Sprechgerät kam ein leises Rauschen, ehe Desai weitersprach. »Drücke den grünen Knopf auf dem Scanner. Aktiviere den Modus, der sich X-Ray nennt.« »X-Ray?« »Ja, damit kannst du auf dem Bildschirm sehen, was hinter Wänden liegt.« Garth nickte still und änderte das Gerät, wie Desai es zuvor erklärte. »Sende mir das Ergebnis«, erklang es aus dem Sprechgerät. Garth folgte auch dieser Anweisung. Es war schon erstaunlich, welch findige Geräte die Minken mit nach Darotar gebracht hatten. Dass sie in die Klauen der Uktrai fallen könnten, schienen sie dabei nie bedacht zu haben. »Verdammt«, Desai seufzte. »Was jetzt?« »Verschwindet da. Ich werfe alle meine Bomben ab.« »Warte, wir müssen in die Kartlei.« »Nein, das hat sich erledigt. Zeit für Plan B.« »Aber ich habe es Doga versprochen.« »Wer ist Doga?« »Ein Gewarmin. Er möchte eine letzte Nachricht nach Hause schicken. Er sagt, das kann alles ändern.« Marlene näherte sich dem Sprechgerät. »Und seine Karten sind in diesem Raum.« »Herr Bosa hat es euch erlaubt, wenn es unseren Plan nicht durchkreuzt.« »Das tut es nicht.« Wieder rauschte es. »Na gut, ihr habt 20 Tori.« Es rauschte stark in der Leitung. »Ich fliege eine Schleife, dann bin ich in Position. Beeilt euch.« »Ja«, Garth sah Marlene entschlossen an. Das Rauschen in seinem Ohr wurde stärker, dann brach es ab. »Wir sind allein. Und jetzt?« Garth nahm die Zünder zur Hand. »Er sagte doch, wir brauchen die nicht mehr.«